und herzlich willkommen. Kai Brenner ist in der letzten Folge in eine Grube gestürzt und es gab einen ziemlich krassen Cliffhanger, in dem er nämlich zwei Augen gesehen hat, rot leuchtend, die Knochen unter ihm haben sich bewegt und wir wollen natürlich wissen, wie das Ganze weitergeht. Wir sind auf Karte 799 und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der neuen Folge Vantage Horizon, das Logbuch des Dr. Kai Brenner. Dr. Kai Brenner, Folge 7, die Grube, die Prüfung. Das Gerät ist weitergelaufen. Das ist das Erste, was ich begriffen habe, als ich wieder denken konnte. Es lag zwischen den Knochen, das rote Licht an und es hatte alles aufgenommen. Ich werde jetzt beschreiben, was passiert ist. Nicht, weil ich es will, sondern weil ich Ingenieur bin und Ingenieure schreiben Störfallberichte, auch wenn die Anlage brennt, auch wenn sie selbst darin standen. Und weil in diesen Minuten etwas zu mir zurückgekommen ist, das ich seit 3 Jahren nicht besessen habe. Ich sage das gleich am Anfang, damit ich es nicht wieder verliere. Ich habe in diesem Loch nicht nur gekämpft, ich habe mich erinnert. 2 rote Punkte in der Dunkelheit, 10 Meter schätzungsweise. Und Knochen, die sich unter einem Gewicht verschieben, das größer ist als meines. Das Erste, was ich tat, war nicht kämpfen. Das Erste, was ich tat, war zählen. Ich weiß, wie das klingt, ein Mann in einem Loch, ein Raubtier vor sich und er zählt. Aber es ist das Einzige, was ich habe. Ich kann nicht schnell rennen, ich kann nicht kämpfen, ich bin 42 Jahre alt, unterernährt und der Boden gibt bei jedem Schritt nach. Was ich kann, ist vorhersagen, was ein System als nächstes tut. Das ist mein ganzer Beruf. Ein Triebwerk, das gleich versagt, kündigt sich an. Nicht mit einem Alarm. Alarme kommen zu spät, sondern mit einem Rhythmus, der eine Winzigkeit aus dem Takt fällt. 14 Jahre lang habe ich gelernt, diese Winzigkeit zu hören, bevor sie eine Katastrophe wird. Ein Tier ist auch nur ein System. Ein Tier hat einen Takt. Also stand ich still. Das Messer in der rechten, den Schraubenschlüssel in der linken und ich zählte. Der erste Angriff kam ohne Warnung, weil ich die Warnung ja noch nicht kannte. Die Knochen hörten auf zu klappern, eine halbe Sekunde vollkommene Stille und dann traf mich etwas an der Schulter und warf mich nach hinten. Kein Biss, ein Rammen, wie von einem Fahrzeug. Ich landete auf dem Rücken, rollte zur Seite und dort, wo mein Kopf gewesen war, schlug etwas ein. Ich spürte den Luftzug, ich spürte Splitter im Gesicht. Und dann war es weg, zurück in die Dunkelheit. Es griff nicht nach, es tötete nicht. Das war die erste Information. Es kommt, es schlägt, es zieht sich zurück. Es ist kein Jäger, der reist, es ist etwas, das zermürbt. Ich kam langsam auf die Knie und suchte die Augen. Sie waren nicht da, sekundenlang nichts. Nur schwarze Grube, mein eigener Atem, das Rasseln der Knochen unter meinen Händen. Dann, weiter links als erwartet, gingen sie wieder an, wie 2 Lampen. Und da hatte ich es. Sie gehen aus. Bevor es angreift, gehen die Augen aus. Ich weiß nicht warum. Vielleicht schließt es sie, um sie zu schützen. Vielleicht braucht es sie im Nahkampf nicht, weil es dann etwas anderes benutzt. Vielleicht ist es überhaupt kein Blinzeln, sondern etwas, das ich mit menschlichen Begriffen nicht fassen kann. Es war mir egal. Ich brauchte keine Erklärung, ich brauchte ein Signal. Mein Vater hat mir das beigebracht, ohne es je so zu sagen. Man muss eine Maschine nicht verstehen, um mit ihr zu arbeiten. Man muss nur wissen, was sie tut, kurz bevor sie etwas tut. Dunkel heißt, es kommt. Und in genau diesem Moment, ich schwöre, es war exakt dieser Moment, nicht davor, nicht danach, kam der erste Fetzen. Ich kniete an einem Bach. Das Wasser ist kalt an meinen Handgelenken. Ich fülle die Flasche und ich halte sie schräg, damit keine Luft eingeschlossen wird, so wie ich es immer mache. Aber das Licht ist falsch. Es ist Abendlicht, tief kupfern von links. Und ich summe. Ich knie an diesem Bach und summe eine Melodie vor mich hin, ruhig, versunken, wie ein Mann, der beim Arbeiten summt, und es ist die Melodie aus dem Radio meines Vaters. Ich war weg. Vielleicht eine Sekunde, vielleicht auch zwei, lass es maximal 2,5 gewesen sein. Die Augen gingen aus und ich stand da und hörte mich selbst summen. Und dann traf es mich seitlich und schleuderte mich gegen die Wand. Das linke Knie schlug auf, etwas riss. Ich kam hoch, weil man hochkommt. Und mein Kopf war nicht in der Grube, mein Kopf war an einem Bach im Abendlicht. Ich habe diesen Bach in Folge 6 beschrieben. Ich habe gesagt, bei Sonnenaufgang fand ich Wasser, so als wäre es das erste Mal gewesen, und ich habe es so aufgenommen, weil es sich für mich so angefühlt hat. Ich war vorher dort, am Abend, und ich war nicht verzweifelt. Ich war, ja, zufrieden. Ich zwang mich zurück. Ich nahm einen Knochen und warf ihn nach links. Ein Test, ein Impuls ins System, um zu sehen, was zurückkommt. Der Knochen schlug gegen die Wand und die Augen fuhren herum, sofort ruckartig in die Richtung des Geräuschs. Zweite Information: Es jagt nach Gehör. Und mit dieser einen Erkenntnis war ich zum ersten Mal seit dem Absturz kein Opfer mehr, sondern ein Ingenieur mit einem Problem. Ich hatte einen Auslöser. Ich hatte einen Sinn, den ich täuschen konnte. Ich hatte einen Rhythmus. 9 Sekunden, vielleicht 10 zwischen den Vorstößen. Ich warf, ich wich aus, warf, wich aus, 4-mal, 5-mal. Ich war dabei, dieses Ding zu lösen. Und dann kam der zweite Fetzen, und er kam schnell und ohne Anlauf, wie ein Schlag von innen. Eine Küche in Frankfurt, 2 Uhr nachts. Die Spülmaschine läuft, obwohl sie halb leer ist, weil Clara das immer so gemacht hat und es mich immer wahnsinnig gemacht hat. Sie steht am Fenster. Sie weint nicht, sie hat nie geweint. Kai, du bist nie wirklich hier. Diesen Satz kenne ich, diesen Satz erzähle ich in diesem Logbuch seit Folge 1. Ich habe ihn wie einen Talisman herumgetragen. Ich habe ihn benutzt, um mich selbst zu erklären. Aber der Satz war nicht das Ende. Nach dem Satz hat sie sich umgedreht und sie hat mir eine Frage gestellt, ganz ruhig, ohne Vorwurf, fast neugierig. Wann warst du das letzte Mal bei deinem Vater? Und ich stand in dieser Küche und rechnete. Ich rechnete wie ein Idiot. Ich zählte Missionen rückwärts, ich zählte Rotationen, ich suchte nach einem Datum, an dem ich in einem Keller mit gelbem Licht gestanden hatte. Ich fand keins. Ich habe nicht geantwortet. Und sie hat genickt. Dieses eine Mal, dieses letzte Mal. Und sie ist ins Schlafzimmer gegangen. Und der Rest war Logistik. Sie ist nicht gegangen, weil ich nicht bei ihr war. Sie ist gegangen, weil sie gesehen hat, dass ich bei niemanden bin. Die Augen gingen aus. Ich stand in einer Küche in Frankfurt und rechnete, und in einem Loch auf einem anderen Planeten kam etwas Kaltes auf mich zu, und ich riss den linken Arm hoch, weil ich sonst nichts mehr hatte. Es traf den Unterarm, von der Handwurzel bis fast zum Ellbogen. Ich habe es nicht als Schmerz erlebt, ich habe es als Wärme erlebt, die plötzlich an meinem Ärmel herunterlief, und das war weit schlimmer. Ich lag in den Knochen und wusste zum ersten Mal seit 4 Jahren, was Clara mich gefragt hatte. 4 Jahre. Ich will hier etwas festhalten, bevor ich weiter erzähle. Ich habe in diesem Logbuch gesagt, mein Vater sei 3 Monate nach dieser Nacht gestorben. Ich habe das mehrfach gesagt und ich habe es geglaubt. Ich hätte darauf geschworen. Es stimmt nicht. Es war 1 Jahr. Und ich weiß jetzt, warum ich daraus 3 Monate gemacht habe. 3 Monate sind ein Unglück, 3 Monate sind Pech, schlechtes Timing, das Leben. 1 Jahr ist etwas völlig anderes. 1 Jahr sind 365 Gelegenheiten. 1 Jahr ist eine Entscheidung, die man jeden Morgen neu trifft. Der dritte Fetzen kam nicht als Bild. Er kam als ganzes Jahr auf einmal, wie eine Tür, die man nicht öffnet, sondern die aus den Angeln bricht. Er hat angerufen. Ja, er hat angerufen. Nach Frankfurt hat mein Vater angerufen. Er hat angefangen anzurufen. Nicht oft, alle 2, 3 Wochen. Er war kein Mann, der anruft. Er war kein Mann, der gerne telefoniert. Er war ein Mann, der wartet, dass man vorbeikommt. Er rief an und fragte nach der Arbeit, und ich erzählte von Antriebssystemen, weil das das Einzige war, worüber ich reden konnte. Und er hörte zu und stellte gute Fragen, weil er immer gute Fragen gestellt hat. Und am Ende jedes Gesprächs kam derselbe Satz, immer beiläufig, immer als wäre er ihm gerade erst eingefallen. Wenn du mal Zeit hast, ich hätte hier was für dich. Das Radio. Er wollte das verdammte Radio mit mir zusammen reparieren. Es stand seit meiner Kindheit in dieser Werkstatt. Es hat ein einziges Mal funktioniert an einem Abend. Wir haben nicht zu atmen gewagt und dann war es wieder still. Er hätte es 1000 Mal allein reparieren können. Er war viel besser als ich. Er war immer besser als ich. Er wollte es nicht reparieren. Er wollte, dass ich komme. Und ich habe gesagt, was man sagt. Nächsten Monat, nach dieser Rotation, wenn das Projekt durch ist. Und dann im 7. Monat dieses Jahres habe ich mich für die Langzeitstation beworben. 80.000 Kilometer, 18 Monate Mindestlaufzeit. Ein Posten, für den es Wartelisten gab und den ich bekam, weil ich gut bin. Ich habe mir immer erzählt, dass ich geflogen bin, weil mein Vater gestorben ist. Die Wahrheit ist umgekehrt. Ich war schon weg, bevor er starb. Ich hatte die Entfernung gebaut, sorgfältig, präzise, mit sauberen Bindungen, so wie ich alles baue. Ich habe nicht nach den Sternen gegriffen. Ich bin einem Keller mit gelbem Licht hinaufgeflohen. Ich weiß nicht mehr, wann ich gemerkt habe, dass die Augen aus waren. Ich glaube, ich habe es gar nicht gemerkt. Ich habe zugeschlagen, weil Menschen zuschlagen, die nicht mehr denken. mit dem Schraubenschlüssel, mit allem, was ich hatte, blind hinein in die Dunkelheit. Ich traf. Und es war, als hätte ich auf einen Amboss geschlagen. Der Rückstoß fuhr mir durch das Handgelenk, durch die Schulter, bis in die Zähne. Kein Nachgeben, kein Fleisch, kein Knochen, Stein. Der Schlüssel sprang mir aus der Hand. Ich hörte, wie er irgendwo zwischen die Knochen fiel. Das Werkzeug meines Vaters, das Ding, nach dem ich greife, wenn ich Angst habe, das ich die erste Nacht in der Kapsel gehalten habe, wie ein kleines Kind. Weg. In nur 3 Sekunden. Und im selben Moment traf mich etwas an der linken Seite und riss mich herum und ich schlug mit den Rippen auf etwas Hartes und die Welt wurde weiß. Und in dieser weißen Sekunde kam der Rest, nicht als Bild, als Zahl. 19. Der letzte Anruf kam an einem gewöhnlichen Nachmittag. Ich war mitten in einer Kalibrierung, 42 Minuten Sequenz, bei der man nicht unterbrechen darf, weil man sonst von vorn anfangen muss. Das ist wahr, das ist keine Ausrede, das ist einfach wahr. Und genau das macht es so unerträglich. Es gab wirklich einen Grund. Sein Name stand auf dem Display und ich habe ihn weggedrückt. Er hat eine Nachricht hinterlassen. Ich habe sie gesehen, als die Sequenz durch war. Ein Eintrag in der Liste, sein Name, das Datum und daneben die Länge. 19 Sekunden. Ich habe gedacht, heute Abend, dann morgen in Ruhe. Und dann kam eine Schicht dazwischen und dann eine Woche und dann waren es 11 Tage. Am 11. Tag kamen 3 Zeilen Text auf ein Display, weiß auf schwarz. Die Klimaanlage surrte. An der Decke war ein Wasserfleck, den ich 2-mal hätte reparieren sollen. Und die Nachricht war immer noch da. 19 Sekunden lang. Und ich habe sie nicht abgehört, nicht an diesem Tag, nicht in der Woche danach, nicht in dem Monat, nicht in dem Jahr, nicht in den 3 Jahren, die folgten. Ich habe sie jedes Mal gesehen, wenn ich meine Liste öffnete. Ich habe diese Zahl 1000-mal gesehen und ich habe nie auf Wiedergabe gedrückt, weil ich nicht wusste, ob darin ein Vorwurf ist oder etwas Schlimmeres, etwas Freundliches. Ich habe sie mitgenommen auf jede Rotation, auf diese Mission. Sie war auf meinem persönlichen Gerät. Mein persönliches Gerät war auf Deck 4. Deck 4 ist verbrannt. Ich lag in den Knochen, blutete aus 2 Wunden, hatte kein Werkzeug mehr und mein Kopf war zum ersten Mal seit 3 Jahren vollkommen still. Ich musste das erklären, weil es sonst selbst nicht glaubhaft war. Mein Vater nannte es mein inneres Triebwerk. Diese Maschine, die nie abschaltet, die immer rechnet, immer prüft, immer im Hintergrund läuft. Er hat gesagt, Maschinen, die nie abschalten, gehen irgendwann kaputt. Ich habe ihm geantwortet, dann repariere ich mich eben. In dieser Sekunde war es aus. Nicht betäubt, nicht überlastet. Einfach leer. Weil es nichts mehr zu verbergen gab. Man kann nicht gleichzeitig lügen und rechnen. Ich habe 3 Jahre lang beides versucht und ein Teil meiner Kapazität ist die ganze Zeit dafür draufgegangen, mir selbst eine Geschichte zu erzählen, in der 1 Jahr 3 Monate lang war. Diese Kapazität war jetzt frei. Alles war jetzt frei. Ich lag auf einem Haufen fremder Toter und wusste plötzlich alles, was ich wusste, gleichzeitig, dass es nach Gehör jagt, dass es 9 Sekunden braucht, dass es zurückweicht, weil es kein Jäger ist, sondern etwas, das zermürbt. Und dass etwas, das zermürbt, damit rechnet, dass sein Gegner müde wird. Und dass niemand hier unten je auf die Idee gekommen ist, in die andere Richtung zu gehen. Ich habe aufgehört, Geräusche zu machen. Das war alles. Das war der ganze Plan. Ich habe mich flach auf den Bauch gelegt in Blut und Knochenmehl. Und ich habe aufgehört zu atmen, soweit ein Mensch das kann. Ich habe das Messer umgedreht, Klinge nach unten, wie man ein Werkzeug hält, nicht wie man eine Waffe hält. Und dann bin ich gekrochen, auf die Augen zu. Es hat ungefähr 4 Minuten gedauert, 3 Meter zu überwinden. Ich habe jeden einzelnen Knochen unter mir mit den Fingerspitzen geprüft, bevor ich Gewicht darauf gab. Dicht klingt anders als hohl. Das lernt man am Klang. Das lernt man von einem Mann in einem Keller. Die Augen suchten, sie fuhren hin und her, dorthin, wo ich gewesen war, dorthin, wo ich hätte sein sollen. Sie fanden mich nicht. Zum ersten Mal in dieser Nacht ging nicht dieses Ding in der Dunkelheit verloren, sondern ich. Was dann kam, will ich nicht beschönigen. Ich bin hoch und habe zugestochen und ich habe getroffen, dort, wo der Stein aufhörte, direkt unter dem rechten Auge, und ich habe die Klinge herumgerissen. Es schrie. Es klang nicht wie ein Tier, es klang wie etwas, das nicht damit gerechnet hatte, verletzt werden zu können. Ich habe nicht aufgehört. Ich bin ihm nachgegangen. Ich habe die zweite Hand um die erste gelegt und mein ganzes Gewicht darauf geworfen, wieder und wieder. Und ich habe dabei geschrien, und auf der Aufnahme ist kein Wort. Es ist ein Geräusch, das ich noch nie von mir gehört habe. Ich habe es aus mir herausgeschrien. Das Jahr, die 365 Morgen, die Bewerbung im 7. Monat, das Radio, das nie kaputt war, 19 Sekunden, die ich nie abgehört habe und nie mehr abhören kann. Es hat sich losgerissen. Ich habe es über die Knochen brechen hören, gegen die Wand, an mir vorbei, weiter, weiter, und dann ein Geräusch wie von Stein, der über Stein schleift, und dann Stille. Und ich habe weitergeschlagen, in nichts, in Knochen, in den Boden, ich weiß nicht wie lange. Auf der Aufnahme sind es 7 oder 8 Schläge, nachdem es schon weg war. 7. Das ist der Teil, der mir Angst macht. Nicht das Ding, nicht die Grube, sondern dass ich nicht aufgehört habe, als es genug war. Ich habe mein Leben lang geglaubt, ich sei jemand, der repariert. Ich habe in diesem Loch etwas anderes kennengelernt und es war die ganze Zeit auch da. Und ich weiß nicht, wohin damit. Ich lag da und atmete und wartete darauf, dass die Augen wieder angehen. Sie gingen nicht wieder an. Irgendwann fing ich an zu zittern, so heftig, dass die Knochen unter mir mitklapperten. Ich tastete nach dem linken Arm und fand ihn, nass. Ich griff an den Gürtel nach dem Notfallverbandskit. Und da war keines. Ich habe es im Gras zurückgelassen, am Rand einer Stille, die ich vermessen wollte. Rot, gut sichtbar, ein Markierungspunkt für eine Geometrie, die ich für wichtiger hielt als mein eigenes Blut. Ich habe an dieser Stelle gelacht. Ich glaube, es war Lachen. Und der letzte Gedanke, bevor es dunkel wurde, war nicht Angst und auch nicht Schmerz. Es war die Frage, die ich seither nicht mehr loswerde. Hat dieser Planet mir diese Erinnerungen gegeben, um mich zu töten oder um mich zu retten? Beides ergibt Sinn und auch beides bedeutet, dass er mich genau kennt. Ich bin irgendwann aufgewacht, weil ich Durst hatte. Das ist alles. Kein Aufschrecken, kein richtiges Erwachen. Ein Mann, der Durst hat und die Augen öffnet. Über mir das Loch, ein Fleck Himmel, Tageslicht diesmal. Weiches, graues Morgenlicht. Mein linker Arm war verbunden. Sauber, sorgfältig. Streifen aus meinem Thermounterhemd in gleichmäßige, breite Streifen gerissen, überlappend gewickelt, an drei Stellen verknotet. Ein Verband, wie man ihn in der Notfallausbildung lernt und wie ihn niemand hinbekommt, der mit einer Hand arbeitet und dabei die Zähne benutzen muss. Die Rippenwunde war gereinigt. Neben mir stand meine Wasserflasche. Sie war voll. Ich habe die Flasche sehr lange angesehen, bevor ich getrunken habe. Und dann habe ich nochmal getrunken, weil ich Durst hatte und weil ein Mensch, der lange genug allein ist, irgendwann aufhört, Geschenke zu prüfen. Dann habe ich das Logbuchgerät genommen. Missionszähler, Tag 21. Ich bin am Abend von Tag 19 gefallen. 2 Tage. 2 Tage in einem Loch. Verwundet, ohne Verbandsmaterial, ohne Wasser. Und ich lebe, bin versorgt und meine Flasche ist voll. Es gibt einen neuen Eintrag im Verzeichnis. Tag 20. 4 Minuten und 11 Sekunden lang. Ich habe ihn nicht abgespielt. Ich sage mir, dass ich zu schwach dafür war. Das ist gelogen. Ich war nicht so schwach. Ich hatte Angst, dass die Stimme wieder glücklich klingt. Und dann habe ich etwas anderes getan. Etwas, das mir wichtiger war als alles. Ich habe geprüft, ob die anderen Löcher noch da sind. Ich habe mich hingesetzt in diesem Halbdunkel und bin meine Erinnerungen abgegangen, wie Subsysteme. Ich dachte, wenn eines zurückkommt, kommen vielleicht alle zurück. So funktionieren Systeme. Wenn eine Sicherung fällt, prüft man die ganze Reihe. Das habt ihr sicher auch schon so gemacht. Das Ende der Drachengeschichte, das Buch mit dem grünen Einband, die abgegriffene Ecke, der Fleck auf Seite 12. Der Drache geht fort. Er fliegt über das Meer. Er findet nichts. Immer noch nichts. Chens letzter Satz. Deck 4. Der Werkzeugkoffer. Ihr Blick, halb Spott, halb Vertrauen. Sie sagt etwas im Gehen, über die Schulter. Dieser typische Chen-Halbsatz. Ich höre immer noch nichts. 2 Löcher, unverändert, sauber, präzise. Nur eines ist gefüllt worden. Und ich sitze hier und komme an dieser einen Frage nicht vorbei. Warum dieses? Warum genau die Erinnerung, in der ich der Schuldige bin? Wer auch immer hier entscheidet, was ich wissen darf, er hat mir nicht das Angenehmste zurückgegeben. Er hat mir das Teuerste zurückgegeben. Und er hat es mir mitten in einem Kampf gegeben, in dem es mich fast umgebracht hätte. Das ist keine Freundlichkeit, aber es ist auch keine Grausamkeit. Es ist etwas drittes und ich habe noch kein Wort dafür. Dann habe ich die Aufnahme des Kampfes geprüft, weil ich wissen wollte, wie lange ich durchgehalten habe, weil ich in diesem einen Punkt sogar stolz auf mich sein wollte. Der Zeitstempel von der ersten Bewegung bis zum letzten Schlag. 19 Sekunden. Natürlich. Ich bekomme immer 19 Sekunden und ich benutze sie nie richtig. Ich habe eine Stunde gekämpft. Das Gerät sagt 19 Sekunden. Mein Vater hat 19 Sekunden gesprochen und ich habe 3 Jahre gebraucht, um sie nicht zu hören. Ich habe aufgehört, mich über diese Zahl zu wundern. Sie ist kein Zufall, sie ist eine Unterschrift. Ich weiß nur noch nicht von wem. Und dann habe ich mich umgesehen, zum ersten Mal bei Licht. Die Grube ist rund, etwa 12 Meter im Durchmesser. Die Wände laufen nach oben leicht zusammen, eine Kuppel nach innen gewölbt, damit nichts hinausklettert. Das ist keine Höhle. Höhlen wölben sich nicht so. Der Boden, Knochen, Schicht über Schicht. Und je tiefer man gräbt, desto älter werden sie. Dazwischen ab und zu Metall, verbogene Streben, ein Stück Hülle mit Nieten, die ich nicht kenne, etwas, das einmal ein Behälter gewesen sein könnte. Und an der hinteren Wand, halb unter Geröll, lehnte eine Leiter. Ich habe sehr, sehr lange davor gestanden. Sie sah selbstgebaut aus. 2 lange Knochen als Holme, Beinknochen, glaube ich, von etwas Großem. Und dazwischen Sprossen aus allem, was hier unten zu finden war. Rippen, Metallstreben, einmal ein Stück Rohr. Zusammengebunden mit Streifen aus Stoff und etwas, das wie Sehne aussieht. Sauber gearbeitet, die Sprossen im gleichen Abstand. Die Bindungen alle in dieselbe Richtung gewickelt. Jemand hat sich hier unten Zeit genommen, jemand hat hier unten gehofft. Sie war zerbrochen. Etwa auf halber Höhe hörte sie einfach auf und das obere Stück lag nicht in der Nähe. Ich habe gesucht, es ist nicht da. Ich weiß nicht, ob derjenige, der sie gebaut hat, hinausgekommen ist. Ich weiß nur, dass ich seine Knochen wahrscheinlich unter den Füßen hatte, während ich sie repariert habe. Und jetzt muss ich etwas zugeben, das mich mehr beschämt als alles andere in diesem Logbuch. Ich war glücklich. Zum ersten Mal seit Tag 1. Ich saß da mit einem aufgerissenen Arm in einem Loch voller Toter und ich hatte ein Problem, ein richtiges. Ein Materialproblem, ein Statistikproblem, ein Problem mit Zahlen und Kräften und Bindungen und ich konnte es lösen. Ich habe die Leiter auseinandergenommen und neu aufgebaut. Ich habe die stärksten Knochen ausgesucht, indem ich sie gegeneinander geschlagen und auf den Klang gehört habe. Hell heißt dicht, dumpf heißt brüchig. Ich habe die Sprossen etwas enger gesetzt, weil ich mit einem Arm klettern würde. Und ich habe die Bindungen erneut mit Streifen aus meinem Overall gemacht. Und ich habe die Fußenden in die Knochenschicht getrieben, bis sie satt saßen. Und während ich arbeitete, habe ich mit meinem Vater geredet. Nicht in Gedanken, laut. Ich habe ihm versucht zu erklären, warum ich die Sprossen enger setze. Ich habe gesagt, schau dir das an. Als ich einen Knochen fand, der genau die richtige Krümmung hatte, ich habe geflucht, als eine Bindung riss und dann gesagt, ja, ich weiß, so wie es mit 8 gesagt worden ist von mir, wenn er nichts sagte und trotzdem recht hatte. Und einmal, als ich beide Holme gleichzeitig halten musste und keine Hand mehr frei hatte, habe ich gesagt, du hättest hier sein sollen. Und es hat nicht wehgetan. Zum ersten Mal seit 3 Jahren hat dieser Satz nicht wehgetan, weil ich zum ersten Mal wusste, dass er falsch herum ist. Nicht er hätte hier sein sollen, ich hätte dort sein sollen. Es steht alles auf der Aufnahme. 40 Minuten lang ein Mann, der mit einem Toten spricht und dabei eine Leiter baut. Ich schäme mich nicht dafür. Es war das Vernünftigste, wirklich das Vernünftigste, was ich seit Wochen getan habe. Die Leiter reichte bis zur Mitte der Wand ungefähr. Genau bis zur Mitte. Ich hatte alles verbaut, was ich hier unten trug, und es reichte für die Hälfte. Ich stand oben auf der letzten Sprosse, die Fingerspitzen an der glatten Wölbung und über mir 6 Meter Wand, die sich nach innen neigten. Das ist der Moment, in dem der andere aufgegeben hat. Ich bin mir da ziemlich sicher. Er hat gebaut, so gut er konnte, er ist hochgestiegen und dann stand er hier und begriff, dass die Hälfte eigentlich nichts ist. Ich bin heruntergestiegen und habe angefangen zu suchen, systematisch im Uhrzeigersinn, die Wand abtasten, Handbreit für Handbreit, so wie wenn man ein Leck sucht. Und links auf etwa Brusthöhe fanden meine Finger Metall, ein Enterhaken. 3 Klauen, ein Ring und daran ein aufgeschossenes Seil, dunkel und geschmeidig, kein Material, das ich kenne. Der Haken steckte in der Wand, tief mit voller Wucht hineingetrieben. Ich habe ihn losgearbeitet und in der Hand gehalten und ich habe mich gefühlt wie ein Mensch, dem jemand einen Ausweg schenkt. Dann habe ich geworfen. Ich habe circa 7 Mal geworfen. Von der Leiterspitze aus, links, rechts, mit Anlauf, mit Schwung. Jedes Mal schlug der Haken 2-3 Meter unter dem Rand gegen die Wölbung und fiel zurück. Und beim 4. Mal traf er mich sogar am Kopf und ich saß in den Knochen und hätte fast geweint. Es ist einfach zu hoch. Ganz einfach, der Wurf reicht nicht, weil die Wand sich nach innen neigt und ich unter einer Kuppel stehe. Und dann habe ich mir angesehen, wo der Haken gesteckt hatte. Und danach die Wand daneben. Und dann bin ich mit dem Licht die ganze Wölbung abgegangen und ich habe angefangen zu begreifen, wo ich hier bin. Die Wände sind übersät mit Dellen, Löcher, Kerben, Hunderte, vielleicht Tausende. Sie ziehen sich vom Boden bis zum Rand hinauf, in Bahnen, in Spuren, manche frisch und scharfkantig, manche so alt und ausgeschliffen, dass sie fast wieder Teil des Steins geworden sind. Das ist keine Verwitterung. Ich weiß, wie Verwitterung aussieht. Das sind Werkzeugspuren. Jemand hat sich hier hochgearbeitet und dann jemand anderes und dann noch jemand über eine Zeit, die ich nicht schätzen kann und auch nicht schätzen will. Die Grube ist keine Falle. Eine Falle wäre glatt. Eine Falle würde niemanden niemals nicht hinauslassen. Das hier lässt hinaus, aber nur den, der aufhört zu jammern und anfängt zu bauen. Und in dem Moment, als ich das dachte, wurde mir kälter, als mir in dieser ganzen Nacht war, weil ich einen Satz im Ohr hatte, meine eigene Stimme, ruhig, glücklich von Tag 11. Er wird bald bereit sein. Bereit? Man ist nicht bereit für einen Sturz, man ist bereit für eine Prüfung. Ich habe nicht überlebt. Ich habe bestanden. Den Rest schreibe ich kurz, weil er einfach war. Ich habe einen Knochen genommen, einen langen, geraden mit einem verdickten Ende und ihn als Hebel in eines der Löcher getrieben. Dann in das nächste, zwei Löcher, ein Tritt, eine Handbreit Höhe, wieder und wieder und wieder. Es hat Stunden gedauert. Mein linker Arm hat die halbe Zeit nicht mitgemacht. Zweimal ist der Hebel weggerutscht und beim zweiten Mal bin ich 1,5 Meter gefallen und habe eine Weile einfach nur dagelegen. Aber die Löcher waren da. Sie waren schon da. Jemand hatte diesen Weg gefunden und ich musste ihn nur nachgehen. Auf 2/3 Höhe habe ich den Haken geworfen. Er hielt beim ersten Wurf. Ich war vielleicht 4 Meter unter dem Rand, als ich das Gewicht auf der Schulter spürte. Ich hätte fast losgelassen. Es war einfach da. Kein Sprung, kein Geräusch, kein Kratzen an meinem Overall. Von einem Atemzug zum nächsten saß etwas auf meiner rechten Schulter, so schwer wie eine große, fette Katze, und hielt sich fest. Ich habe mich nicht bewegt. Ich hing an einem Seil über 12 Metern Knochen und habe nicht geatmet. Und dann hat es seinen Kopf an meinen Hals gelegt. Oben im Licht habe ich es zum ersten Mal richtig gesehen. Eine Echse, etwa so lang wie mein Unterarm und dazu der Schwanz, und ihre Haut ist kein Leder, es ist Panzer, grauer, gebrochener, geschichteter Stein, wie ein Stück Geröll, das Laufen gelernt hat. Auf dem Rücken sitzt Moos in den Fugen. Sie ist warm. Das hat mich am meisten überrascht. Sie ist warm. Ein Auge ist bernsteinfarben und schaut mich an. Nicht ängstlich, nicht lauernd, einfach nur an. Sie könnte da unten gewesen sein, die ganze Zeit. Sie könnte zugesehen haben, wie ich kämpfte, wie ich baute, wie ich mit meinem toten Vater redete. Sie könnte auch das sein, wovor mein Angreifer zurückgewichen ist. Kalt und aus Stein war er auch. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich sie nicht heruntergenommen habe. Ich hatte den ganzen Weg nach oben Zeit dafür, ich habe es aber nicht getan. Ich habe seit 21 Tagen mit niemandem gesprochen, außer mit einem Gerät und einem Toten. Sie bleibt. Dann musste sie einen Namen bekommen. Ganz klar, wenn sie bleibt, bekommt sie einen Namen. Ich habe darüber nachgedacht, während ich im Gras saß und wartete, dass mein Herz langsamer wird. Mein erster Gedanke war 19. Natürlich, die Zahl, die überall ist, die Sequenz, das Flüstern, die Rippen, der Kampf, die Tage, die Nachricht meines Vaters. Es hätte sowas von gepasst, wie ein Schlüssel in ein Schloss. Und genau deshalb nicht. Die Zahl gehört nicht mir, sie gehört diesem Planeten oder dem Signal oder dem, was in den verlorenen Tagen meine Stimme benutzt. Alles, was ich hier habe, ist markiert. Meine Skizzen, meine Aufnahmen und auch meine Erinnerungen. Das hier nicht. Das Einzige, was mir auf dieser Welt freiwillig gefolgt ist, wird nicht nach ihrer Zahl heißen. Niemals. Dann kam mir eine alte Geschichte in den Sinn. Ein Mann, der Schiffbruch erleidet, der jahrelang allein auf einer Insel lebt und mit sich selbst spricht, damit er das Sprechen nicht verlernt, und der irgendwann nicht mehr alleine ist und dem Wesen, das zu ihm kommt, den Namen des Tages gibt, an dem es kam. Ihr wisst es sicherlich längst. Freitag. Ich habe das Buch als Kind gelesen. Nicht mein Vater, das habe ich selbst gelesen, mit 11 oder 12, vielleicht auch 13, unter der Decke mit einer Taschenlampe in genau derselben Wohnung, in deren Keller die Werkstatt war. Freitag also. Nein, zwei Gründe dagegen. Der erste ist einfach, der Name ist vergeben. Ich bin nicht der erste Mensch, der strandet, und ich werde auch nicht der letzte sein. Aber ich weigere mich, meine Einsamkeit auszuborgen. Der zweite ist unangenehmer. Robinson hat Freitag nicht benannt, weil er ihn liebte. Er hat ihn benannt, weil er ihn besaß. Man gibt einem Tag einen Namen, wenn man ihn im Kalender haben will. Man gibt einem Menschen den Namen eines Tages, wenn man ihn im Besitz haben will. Ich habe in meinem Leben genug Dinge behandelt wie Werkzeug. Fast alles, fast jeden. Und damit fange ich hier nicht wieder an. Aber die Idee, der Wochentag, die blieb. Weil es das Menschlichste ist, was ich noch habe. Dieser Planet hat keine Wochen. Er hat Umdrehungen, Sonnenzyklen, einen Zähler in einem Gerät. Ein Wochentag ist ein Stück Erde. Ein Wochentag ist etwas, das wir erfunden haben, damit die Zeit uns gehört. Also welcher? Der Tag des Absturzes lag natürlich nah. Ich kann ihn ausrechnen. Missionsdatum, Abflug, 27 Tage Flug, Tag 1. Ich habe es im Kopf gemacht, zweimal, und die beiden Male kam derselbe Wochentag heraus. Ein Dienstag. Und ich bin an einem Dienstag vom Himmel gefallen. Und nein, ich werde das einzige Lebewesen, das mich hier ansieht, nicht nach dem Tag benennen, an dem alles zu Ende ging. Ich werde nicht jedes Mal, wenn ich es rufe, die Maschinenkammer rufen, den brennenden Korridor, Chen auf Deck 4, wie sie über die Schulter etwas sagt, das ich immer noch nicht höre. Man ruft nicht 30 Mal am Tag seine schlimmste Stunde. Dann der andere Tag. Der Tag, an dem mein Vater starb. Ich habe versucht, ihn auszurechnen, und ja, ich weiß das Datum, ich weiß die Uhrzeit, zu der die Nachricht kam, ich weiß, dass die Schrift weiß auf schwarz war, ich weiß, dass die Klimaanlage surrte und dass an der Decke ein Wasserfleck war. Ich weiß jetzt sogar, dass es der 11. Tag war, nachdem er 19 Sekunden lang mit mir gesprochen hat, ohne dass ich zugehört habe. Ich weiß einfach alles, nur den Wochentag nicht. Und diesmal, das ist wichtig, das muss ich sehr genau betonen, diesmal ist es kein Loch, es ist kein sauberer Schnitt, es ist keine Bohrung, da ist nichts herausoperiert, da war einfach nie etwas. Ich hatte damals keine Wochentage mehr, man verliert sie da oben. Nach 2 Monaten an Bord fragt niemand mehr, ob Donnerstag ist. Es gibt Missionstage, Schichten, Zyklen, Wochentage sind etwas für Menschen, die am Wochenende jemanden treffen. Ich hatte niemanden mehr, den ich am Wochenende getroffen hätte. Deshalb weiß ich auch nicht, an welchem Tag mein Vater wirklich gestorben ist. Nicht, weil dieser Planet es mir genommen hat, nein, weil ich zu weit weg war, um es zu bemerken. Das ist der ehrlichste Satz in diesem ganzen Logbuch, und ich lasse ihn einfach so stehen. Und dann im Gras mit einer warmen Steinechse auf der Schulter und einem Arm, der pochte, kam mir der Geruch wieder in die Nase. Der süße Geruch aus dem Tal. Blumen auf meinem Küchentisch. Einfache Blumen aus dem Garten. Nichts Besonderes. Und meine Mutter, die sie hinstellte. Und mein Vater, der aus dem Keller heraufkam und sich die Hände wusch. Und das Öl blieb trotzdem. Es blieb immer. Und das war nicht irgendein Tag. Das war Sonntag. Sonntag war der Tag, an dem alle da waren. Der Tag, an dem im Keller nicht gearbeitet wurde, außer wenn es Spaß machte. Der Tag mit dem gelben Licht und der Geschichte vom Drachen. Der Tag, an dem nichts kaputt war oder an dem es egal war, weil es Montag repariert würde. Sonntag ist kein Tag. Sonntag ist ein Zustand. Es ist der einzige Zustand, in dem ich je vollständig irgendwo war. Clara hat es mir in einem einzigen Satz erklärt und ich habe 4 Jahre gebraucht, um ihn zu hören. Also gut, wenn dieser Planet mir meine Vergangenheit zurückgibt, Stück für Stück, ob ich will oder nicht, dann nehme ich mir wenigstens ein Stück selbst. Nicht die Zahl, nicht den Absturz, nicht den Tod, den Sonntag. Über der Schlucht steht die Raute immer noch. Ich habe mich darauf gefasst gemacht, dass sie auf mich zeigt. Ich habe ehrlich damit gerechnet, dass ich hochkomme und diese Spitze wartet. Sie zeigt nicht mehr auf mich. Sie hat sich gedreht, während ich unten war, und ihre obere Spitze steht jetzt fest und ruhig nach Norden. Dorthin, wo die Schlucht herkommt, dorthin, wo der Drache hin wollte und nicht angekommen ist. Und ich bin ein paar Schritte nach links gegangen. Sie ist mir nicht mehr gefolgt. Ich bin nicht mehr ihr Norden. Ich weiß nicht, ob das bedeutet, dass sie mich verloren hat oder dass sie mich nicht mehr suchen muss. Logbucheintrag Dr. Kai Brenner, Ingenieur 1. Klasse, Tag 21 am Rand einer Schlucht im Gras, im Licht. Ich habe den Schraubenschlüssel meines Vaters verloren. Ich habe 2 Tage verloren, die jemand anderes gelebt hat. Ich habe eine Wunde am Arm, die jemand verbunden hat, der nicht ich war. Und ich habe 1 Jahr zurückbekommen, das ich mir selbst gestohlen hatte. Ich weiß nicht, ob das ein guter Tausch war. Ich weiß nur, dass ich zum ersten Mal seit 3 Jahren nichts vor mir selbst verstecke und dass mein Kopf dadurch leiser ist als je zuvor. Und das macht mich schneller, das macht mich klarer. Und irgendwo da draußen wollte jemand genau das. Er wird bald bereit sein. Vielleicht bin ich es jetzt. Vielleicht war die Grube kein Unfall, sondern der letzte eine Schliff. Aber ich bin trotzdem hier oben, weil ich gebaut habe, weil ich vorausgesehen habe, was als nächstes kommt, weil ich das eine bin, was mir niemand nehmen kann, auch nicht der, der meine Stimme benutzt. Ich bin der Mann, der kommt, wenn etwas kaputt ist. Und ich bin heute zum ersten Mal seit 21 Tagen nicht mehr allein. Ich bin aufgestanden. Ich habe mich zur Schlucht gedreht, zu dem Riss, der aus dem Norden kommt, zu dem Nebel darin, zu dieser ganzen stillen, wartenden, unmöglichen Welt. Und ich habe geschrien, so laut ich konnte, mit einer Stimme, die von dem Schreien der Grube noch rau war. Sonntag! Es ist über die Schlucht gegangen und zurückgekommen. 2-mal. 3-mal. Und auf meiner Schulter hat die Echse den Kopf gehoben und das Maul geöffnet. Ein bisschen nur, schief mit der Zunge, kurz zwischen den Steinlippen. Echsen lächeln nicht, das weiß ich. Sie haben nicht die Muskeln dafür. Es ist ein Reflex, eine Regulierung, ein Gähnen vielleicht. Aber ich bin Ingenieur und ich habe gelernt, dass man sich manchmal für die Version entscheiden muss, mit der man weiterarbeiten kann. Sonntag hat gelächelt. Das ist die Version, mit der ich schlafen kann.